Was Vorarlberg bewegt. Vorarlberg Live.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Vorarlberg Live hier aus unserem Studio in Schwarzach. Mein Name ist Michael Brock von dem VN und ich darf Sie auch im Namen unserer Kolleginnen und Kollegen von Ländertv und Voll.at bei uns begrüßen und darf heute hier im Studio, wenn wir gerade bei Begrüßen sind, zwei Gäste begrüßen. Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher, guten Tag.
Danke für die Einladung.
Und Michael Rode, Primar der Gynäkologie, Geburtshilfe und Kinderheilkunde in Bregenz und Dornbirn.
Die Kinderheilkunde war zu viel.
Die war zu viel, okay.
Aber es stimmt, Bregenz und Dornbirn.
Wir werden heute nämlich auch über die Kinder reden, von der Geburt bis zur Heilkunde. Starten wir gleich mit dem Thema. Die Geburtshilfe, die Zusammenlegung in Bregenz und kein Ende. Es ist im Landtag kürzlich wieder darüber diskutiert worden und es wird ein Volksbegehren geben. Ab 15. April kann man unterschreiben. Was tun Sie denn, wenn dieses Volksbegehren gestürmt wird?
Also ich möchte grundsätzlich einmal sagen, wir haben ja in vielen Fächern eingegriffen im Spitalscampus, weil wir uns für die Zukunft rüsten. Und diese ganzen Grundlagen sind breit erarbeitet und machen auch alle Sinn, so auch in der Geburtshilfe. Und ich schätze es sehr, dass es so viele Menschen gibt, die sich für ein Thema einsetzen. Und wir nehmen das auch ernst, was natürlich herauskommt. Wichtig ist aber, Ein Spitalsplanungsprozess, den Prozess, wie man so einen regionalen Strukturplan macht, da gibt es eine klare Regelung, wie das in ganz Österreich läuft. Das sind immer Beschlüsse von Sozialversicherung, Bund und Land, das ist verordnet. Und auch ein Volksbegehren kann so einen Prozess, der ja verordnet ist, bereits nicht einfach wieder rückgängig machen. Aber es ist für uns eine klare Aufgabe, uns mit den Themen noch einmal zu befassen, mit den Menschen, die das unterschrieben haben, noch weiter zu erklären und Verständnis dafür zu gewinnen, warum eine Zusammenführung Sinn macht. Und dass das eben, ich glaube, wir müssen zwar Zielgruppen unterscheiden. Die eine Gruppe, die unterschreibt, merke ich jetzt aus den Gesprächen, möchte generell keine Zusammenführung. Die sagen, wir müssen doch in allen Bezirken eine Geburtshilfe haben. Und da muss man klar sagen, es ist eine fachliche Entscheidung. Da möchte ich ja gern dem Primar das Wort übergeben, warum eine Zusammenführung Sinn macht und warum eine etwas größere Geburtshilfe positiv ist für Vorarlberg und warum man sich da nicht Sorgen machen muss. Das andere ist dann, wenn wir zusammenführen, wo führen wir zusammen? Und egal, wo wir zusammenführen, wir haben immer eine Gruppe, die das Gefühl hat, man verliert es aus der eigenen Nähe, obwohl jetzt beide Standorte 10 Minuten voneinander entfernt sind. Das muss man einfach auch noch sagen. Wir machen das, weil wir Doppelgleisigkeiten abbauen wollen, weil wir die Teams 24 Stunden, 7 Tage die Woche vorhalten müssen und es gelingt uns an einem Standort besser. Wir können die Qualität so in der Zukunft gut absichern. Das ist die primäre Grundlage. Und egal, wo wir es quasi wegnehmen und zum anderen Ort geben, haben wir dort bei den Menschen, die es gefühlt verlieren, Widerstand. Und ich glaube, da ist auch niemand wichtiger oder unwichtiger als das andere oder als der andere. Unsere Aufgabe ist, zu erklären und Verständnis dafür zu gewinnen, warum das Sinn macht.
Wenn Sie sagen, Sie nehmen die Menschen ernst, die unterschreiben, aber es ist eh alles verordnet und wird nicht mehr geändert, wie ernst nehmen Sie denn die Menschen, wenn 100.000 Menschen unterschreiben?
Ich nehme Ihre Sorgen ernst. Jetzt schauen wir mal, wie viele wirklich unterschreiben.
Also wären es 100.000,
was unabhängig machen, von der Zahl, ist es trotzdem so, dass die Menschen, die unterschreiben, sich ja nur etwas wünschen. Aber sie geben uns ja auch nicht die Mittel in die Hand, wie wir denn in 10 Jahren auch das Personal dafür vorhalten können. Und wir kennen alle Zahlen. Wir wissen, wie viele Menschen in Ausbildungen sind. Wir wissen, wie hoch der Bedarf ist, um so ein Angebot sehr spezialisiert in diesem hohen Niveau, wo wir das haben, in 10 Jahren auch vorhalten zu können. Und das sind ja die Fragen, die wir uns stellen. Und wir wissen, es ist immer schwer, weil man greift gefühlt in ein jetzt sehr gut funktionierendes System ein. Und man fragt sich vom Bauch heraus, warum muss denn das sein? Es läuft ja gut. Aber wir wissen eben, dass wir das in 10 Jahren so nicht mehr halten können. Und bevor es dann nicht mehr funktioniert, haben wir die Verantwortung, heute zu reagieren. Und wir haben jetzt auch 3 Jahre Zeit, um das gut vorzubereiten. Also das muss man auch noch berücksichtigen, bevor wir diese Rochade machen. Und es tut sowohl dem Fach Orthopädie, Traumatologie gut, als auch der Geburtshilfe und der Gynäkologie. Es ist sicher die richtige Entscheidung.
Herr Rode, da gibt es ja viele Befürchtungen, auch aus der Sicht eben der Weg, diese 10 Minuten, 15 Minuten länger. Dann auch bezüglich der Ausstattung der Geburtshilfe in Dornbirn, die ja umgebaut wurde und eigentlich auf einem sehr guten Stand ist. Aus medizinischer Sicht, können Sie uns sagen, warum denn das notwendig ist, dass Dornbirn diese Vorzeigestation mit, also sagen viele zumindest, diese Vorzeigestation verliert.
Ja, diese zwei ganz zentralen Fragen greife ich gern auf, aber ich würde gern noch ein paar Worte zum Gesamtkontext verlieren, weil ich sitze jetzt hier eben als Abteilungsleiter, Vertreter Gynäkologie und Geburtshilfe und eigentlich müssten jetzt so mindestens 26 Primärärztinnen und Primärärzte hier sitzen. Wir bewegen uns also in einem großen, umfassenden Umbau und viele Entscheidungen, die da jetzt getroffen wurden, können auch nur verstanden werden, wenn man den gesamten Kontext anschaut. Das ist ganz wichtig. Die Thematik der räumlichen Situation, da gibt es Vorgaben, wenn wir jetzt ganz auf die fachliche Seite Strukturvorgaben, auch aus medizinischer Sicht, die gewisse Anfahrtszeiten vorgeben. Das Ländle, Diminutiv, ist kein großes Land. Verglichen mit anderen Regionen, sei es national oder gar international, denke ich, dass ein zu starkes Fokussieren auf diese Thematik, dass es für die einen etwas länger dauern wird oder einen längeren Weg zurückzulegen ist, für die anderen wiederum weniger. Macht man es umgekehrt, ist es eben wieder umgekehrt etc. Wir befinden uns hier in einer Region, die nach Wien die dicht besiedelste in Österreich ist. Klar, es gibt Verkehrsprobleme, die müssen gelöst werden, keine Frage. Aber ich würde den Fokus nicht zu stark auf dieses Thema, wer muss jetzt wohin, wie lange fahren. Wenn wir da eben, wenn man das sich international anschaut oder mit Kolleginnen und Kollegen anderer Regionen, anderer Nationalitäten gar spricht, wird man nicht viel Verständnis für unsere Sorgen diesbezüglich haben. Aber ich verstehe es, es ist lokal hier so gewachsen, die Zugehörigkeit regional, örtlich ist stark ausgeprägt und die damit verbundenen Emotionen sind nachvollziehbar. Wir müssen uns ein Stück weit auf eine Metaebene begeben und da vernünftige, sachliche Entscheidungen in die Zukunft bringen. Das Thema, das Sie auch angeschnitten haben, der Frage der Investitionen, die schon getätigt wurden in das Haus. Es geht jetzt ein wenig von meinem eigentlichen fachlichen Thema ab, aber ich kann es gerne kommentieren. Soweit habe ich schon Einblick auch in die Thematik, wie Krankenhausfinanzierung und Instandhaltung funktioniert. Die Instandhaltungskosten, die laufenden Betriebskosten im Verhältnis zu da getätigten Kosten, die muss man auf eine vernünftige Relation zueinander setzen. Es gibt noch eine andere Ebene bei dieser Thematik, die mir auch wichtig ist anzusprechen. Natürlich haben sich in der Ausgestaltung von Räumlichkeiten, von Verhältnissen viele Menschen mit viel, viel Herzblut und viel Zeit, Emotion und allem, was sie so in ihrer intrinsischen Motivation mitgeben möchten, eingebracht. Das ist natürlich sehr verletzend, wenn dann all dieses Engagement, dieses sich einbringen, dann jetzt auf einmal eben ja, wegkommt, nichts mehr wert ist, umgewandelt wird oder wert schon noch, aber umgewandelt wird. Und da muss man auch verstehen, dass das entsprechende Emotionen hervorruft und muss das einfangen, dem etwas entgegensetzen. Was kann man entgegensetzen, zu sagen, okay, wir wollen was Neues und das Neue wird noch besser und noch schöner. Und das ist unser Auftrag an die Politik, dass das, wie wir uns das dann in Zukunft vorstellen, dann auch so geliefert wird.
Greifen wir noch das auf, was Frau Rüscher gerade gesagt hat, warum dass diese Neuordnung von eines funktionierenden Systems notwendig ist aus medizinischer Sicht. Können Sie das kurz erklären?
Ja. Es gibt ja so diesen Slogan, Stillstand ist Rückschritt. Es wird zu Recht an uns auch als Mediziner der Anspruch gestellt, mit Entwicklungen standzuhalten und uns weiterzuentwickeln. Und ein schwerer, uns auf uns schwer lastendes Thema ist, dass die Spezialisierung rasant zunimmt. Also die Dynamik medizinischer Entwicklungen ist enorm. Riesennutzen für unsere Patientinnen, aber das zu bewältigen, das in der Führung einer Abteilung auch eben entsprechend abzubilden, all diese Expertise dann vorzuhalten, ist eine wirklich große Aufgabe. Und der Trend setzt sich fort in die Zukunft. Und es gibt noch andere Zukunftstrends, außer der fachlich zunehmenden Expertise. Diese Expertise ist nicht nur auf der Angebotsseite wachsend, sondern sie ist auch auf der Anspruchsseite wachsend, in dem Sinne, dass zu Recht eingefordert wird, dass wir am Stand der Zeit unsere medizinischen Angebote geben. Weitere Faktoren, die demografische Entwicklung. Sie werden sagen, na ja, gut, Geburten nehmen jetzt ab. Die Häufigkeit von Geburten leider nimmt die durchschnittliche Geburtenzahl ab. Aber es sind auch andere Faktoren, die sich verändern. Der Gesundheitszustand der von uns betreuten Schwangeren und Gebärenden zeigt leider einen Trend, der nicht positiv ist. Das heißt, das Aufgabenspektrum verändert sich daher auch wieder. Wir müssen dem auch zukünftig gewachsen werden. Das heißt, wir brauchen Spezialisierung. Spezialisierung bekommen Sie in einem kleinen Einzelkämpfertum nicht bewältigt. Sie brauchen größere Teams, um die Möglichkeit zu schaffen, Einzelnen in die Spezialisierung zu gehen. Also ganz klarer Trend weg von den Einzelkämpferinnen, Einzelkämpfern. Früher eher noch Einzelkämpfer, jetzt mehr Einzelkämpferinnen oder mehrheitlich Einzelkämpferinnen. Auch das noch nebenbei bemerkt, ein ganz, ganz entscheidender und wichtiger Trend, und der wird sich in die Zukunft fortsetzen. Und wenn wir über meinen Fachbereich sprechen, dann, wir fokussieren jetzt stark auf die Geburtshilfe, aber zwei Drittel unserer Tätigkeiten, wenn man es jetzt versucht zu quantifizieren, zwei Drittel unserer Tätigkeit dreht sich eigentlich um andere Themen als Schwangerschaft und Geburt. Und auch dort ist die Entwicklung in Richtung Expertise und Spezialisierung enorm, enorm. Noch ein Punkt, die Ansprüche der Mitarbeitenden an die Art und Weise, wie sie arbeiten, die Rahmenbedingungen, wo es Vorgaben gibt, aber natürlich auch entsprechende Interessen, sprich Arbeitszeitgesetz als Vorgabe, aber auch das berechtigte Interesse einer Work-Life-Balance, diesen Beruf, der wunderschön ist, aber sehr, sehr anstrengend sein kann, diesen Beruf auch lebenslang gut durchführen zu können. Auch diese Ansprüche sind da und müssen für Abteilungen bewerkstelligt und berücksichtigt werden. Und da ist ein größeres Team, die Teamarbeit, ein ganz, ganz entscheidender Faktor und ein ganz großer Vorteil. Wir müssen eben in die Zukunft schauen. Also zu sagen, okay, es ist ja gut, wir lassen alles so, wie es ist, wird uns irgendwann auf den Kopf fallen.
Sie haben jetzt einige Fragen von mir schon beantwortet, bevor ich sie gestellt habe. Eine Frage hätte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen. Ja. Da vielleicht noch kurz. Da gab es ja auch die Diskussion, ob Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mitgehen nach Bregenz. Aus Dormen, gibt es da schon, hat sich da schon was ergeben oder haben alle zugesagt, jetzt mal mitzuziehen? Gibt es Kündigungen?
Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und darauf kommt es ganz entscheidend an. Wie ich die Diskussion wahrnehme, dreht sich eben sehr viel, wie Sie schon angesprochen haben, ja, da sind die Kreissäle neu ausgestattet und neu eingerichtet worden. Oder es wird von Zentren gesprochen. Ich glaube, viele Menschen stellen sich darunter irgendwie etwas Gebautes, Räumlichkeiten vor, in die jetzt Geld hineingeflossen ist. Aber das ganz Entscheidende bei uns, das sind weniger die Räume, das ganz Entscheidende sind die Menschen und die Prozesse, die machen Zentren, Schwerpunkte, Spezialisierung aus. Ja, die Räumlichkeiten, das lässt sich leicht adaptieren. Aber die Menschen mit ihrem Know-how, oft jahrzehntelang gesammeltes Erfahrungswissen, das ist der ganz entscheidende Punkt. Deshalb müssen wir auf diesen Punkt ganz deutlichen Fokus setzen. Sind in diesem Prozess drin. Wir haben jetzt parallel zwei Themen. Auf der einen Seite müssen wir uns damit beschäftigen, wie sollte das strukturell räumlich dann in Zukunft ausschauen. Sind da schon sehr fleißig gewesen, haben Anforderungskataloge und Listen über beide Standorte schon sehr, sehr fleißig erstellt, wo wir alle unsere Ansprüche an eine zukünftige Struktur schon formuliert haben. Das Thema, wer geht mit, wer nicht, ist in Diskussion. Ist aber nicht jetzt in irgendeiner Weise formalisiert entschieden, weil wir noch in einem Gestaltungsraum, Gestaltungsprozess drin sind. Aber es ist uns ausgesprochen wichtig, dieses Thema mitzunehmen. Zum Stichwort Kündigungen, gerne gehe ich darauf ein. Selbstverständlich gibt es in Teams von, wenn ich jetzt mal über beide Standorte das zusammennehme, habe ich so um die 40, in Köpfen gerechnet, 40, 45 Ärztinnen in meinen Teams. Hebammen, ungefähr dieselbe Größenordnung, um 30, 35 zusammen an Hebammenköpfen. Die Pflege kann ich jetzt gar nicht in Zahlen sagen, ist auch nicht so direkt mein Zuständigkeitsbereich, aber da geht es so in die 100. Ja, dass in solchen Teams natürlich ein gewisser Turnover ist, ist da. Es gibt Kündigungen. Die Kündigungen, mit denen ich bisher konfrontiert war, haben nichts mit den anstehenden, also ich rede jetzt nur für meinen Bereich, um das einzuschränken, haben jetzt noch nichts mit den anstehenden Veränderungen zu tun. Wir haben viel Nachwuchs, wir bilden sehr viele Ärztinnen aus, sehr viele werden fertig, viele sind in Karenz, kommen auch aus Karenz wieder zurück und da ist natürlich eine gewisse Dynamik. Aber nochmal betonen möchte ich, es ist uns ein Riesenthema. Ich als Abteilungsleiter möchte alle mitnehmen, möchte für alle eine gute Zukunft bieten und es ist mir ein Anliegen, so rasch wie möglich, so schnell es eben geht. Es braucht halt seine Zeit, aber so rasch wie möglich Klarheit zu schaffen. Wie wird es für euch ausschauen? In welcher Funktion werdet ihr arbeiten? In welchem Bereich? Wie wird die Gestaltung für euch sein? Wie gelingt uns der Transfer? Wie können wir euer Know-how gut dort dann mit integrieren? Und diese Fragen, die bewegen wir und die beschäftigen uns ganz, ganz intensiv gerade.
Eine Frage, die Sie gerade am Rande erwähnt haben und nicht direkt mit dem Thema zu tun haben, aber eben doch auch. Sie haben den Gesundheitszustand der Patientinnen angesprochen, der Gebärenden oder Schwangeren. Mhm. Was hat sich da verändert?
Mhm. Also wir haben zwei signifikante Trends. Und zur Erläuterung, die Daten zu Geburten und zu Schwangeren werden gesammelt in einem Register. Und wir können anhand dieses Registers auch sehen, wo wir mit unserer geburtshilflichen Tätigkeit liegen. Bestimmte Outcome-Parameter etc., die wir da, das können alle Abteilungen in Österreich, nehmen alle daran teil. Und so haben wir ein Benchmarking. Zu diesem Benchmarking gibt es auch einen Jahresbericht, der uns jährlich zugeschickt wird über die Situation der Schwangeren und Gebärenden in Österreich. Und es gibt zwei signifikante Trends. Das Alter der Gebärenden nimmt signifikant zu. Signifikant heißt übersetzt eben, es ist nicht zufällig, sondern es hat eine statistisch ist belegt, dass es ein klarer Trend ist. Und das zweite, der übergewichtigen Schwangeren. Wenn Sie diese beiden Faktoren nehmen, dann ist dort im Schlepptau natürlich vieles, vieles, vieles andere noch mit dran gehängt. Und wir spüren das. Das ist erlebbar, das wird, sehe ich selber, das wird mir wiedergespiegelt, es gibt entsprechende Daten dazu. Die Geburtshilfe wird diesbezüglich leider komplexer. Deshalb mein Ansatz an eine Zukunft, eine wirklich visionäre zukünftige Gesundheitspolitik, wenn wir die gesunde Gebärfähigkeit fördern wollen, dann müssen wir schon vorgeburtlich bzw. im Kindergarten oder noch früher anfangen, Bewegung, Ernährung, eben kein Übergewicht entwickeln. Bildung als die Ressource für Gesundheit schlechthin etc. Also alle diese Themen ganz früh ansetzen, dann wird es auch mit dem Gebären besser.
Vielen Dank. Vielleicht noch ganz kurz der Zeitplan. Ich weiß nicht, wer von Ihnen beiden da das Zeitplan schildern mag oder kann, in wenigen Worten oder wirklich aufgelistet, wie geht es denn jetzt weiter, bis wann ist dieser Prozess jetzt mit Fokus auf die Geburtshilfe abgeschlossen?
Also im Moment haben wir alle diese Planungen, die wir im RSG vorgegeben haben, in Projekte aufgegliedert. Das sind jetzt mittlerweile 42 einzelne Projekte. Für jedes Projekt, das entwickeln wir bottom-up. Das heißt, die Teams, wie der Michael das sagt, schauen jetzt, was brauchen Sie, wie kann das gut werden, was sind Wünsche an diese Struktur, die Sie da vorfinden. Und diese Teams bilden sich gerade. Bis Ende März dieses Monats steht die ganze Programmarchitektur, es ist gut aufgegleist, es hat sowohl die Stadt Dornbirn als auch die Landeskrankenhäuser noch einen eigenen programmverantwortliche Person gestellt bekommen, damit eben diese 42 Projekte, die sich ja gegenseitig auch oft betreffen, damit das koordiniert läuft. Wir lassen uns da gut begleiten. Dann gibt es regelmäßige Treffen, Steuerungsgruppen, das wird jetzt gerade alles eingerichtet und ich würde mal sagen, ab April beginnt die operative Ebene in den Projekten, hat aber bereits begonnen, wie wir schon gehört haben, gibt es da schon Pläne und wir müssen das jetzt alles unter den Hut bringen. Wir brauchen die Teams, wir müssen den Menschen ihre Fragen beantworten, den Mitarbeitenden, wir müssen die Bauteams zur Seite stellen oder die haben Pläne, sagen, was sie brauchen, die Bauteams müssen sagen, wie sie das abwickeln, dann braucht es eine finanzielle Begleitung des Ganzen, wir können keine goldenen Schlösser bauen oder es muss den Themen der Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit entsprechen. Das heißt, es geht sehr stark verzahnt ineinander und da gibt es eine gute Prozessarchitektur. Dieser Wechsel, es ist ganz wichtig, dass wir sprechen ja immer von gegensätzlichen Projekten. Wenn Mitarbeitende aus der Gynäkologie und Geburtshilfe nach Bregenz gehen, heißt das gleichzeitig, dass Mitarbeitende von der Orthopädie und Traumatologie von Bregenz nach Dornbirn gehen. Es sind genau dieselben Fragen, die man sich dort stellt. Und wir müssen das alles zeitgleich bearbeiten. Unser Ziel ist, dass wir bis Ende 28 fertig sind, dass diese Rochade, und es kann nur ein gegenseitiges, gleichzeitiges Wechseln sein, weil wir jeweils die Räumlichkeiten auch brauchen. Wir müssen quasi im Betrieb umbauen. Das heißt, für uns ist 26 ein aktives Planungsjahr, 27 das Jahr der Ausschreibungen, Detailplanungen, 28 das Jahr des Baus und Anfang 29 sollten die dann starten in den neuen Formationen.
Wie lautet Ihr erstes Fazit der Zusammenlegung im Oberland?
Grundsätzlich sehr positiv. Wir sehen, dass wir haben ja dort die meisten Fächer schon lange zusammengelegt und jetzt die Gynäkologie noch stärker überführt, indem wir den Teil Geburtshilfe nach Feldkirch verlagert haben und in Bludenz jetzt die Schwangeren- und Stillambulanz gestartet haben. Die ist täglich geöffnet von 8 bis 16 Uhr, wird mit hohem Engagement auch von den Hebammen geführt und den Pflegeteams, die dort sind. Auch die Gynäkologinnen und Gynäkologen begleiten das natürlich. Und wir haben ein tagesklinisches Zentrum für die Gynäkologie dort gestartet. Entschuldigung. Das heißt, wofür wir in Feldkirch zu wenig Raum haben, können wir jetzt in Bludenz optimal anbieten. Und wir werden Schritt für Schritt auch das Beckenbodenzentrum von Feldkirch nach Bludenz verlagern. Das heißt, ein eigener starker Schwerpunkt, der sich dort entwickelt. Zusätzlich zu den weiteren Fächern, wir haben ja auch ganz neue Abteilungen, gerade für die Versorgung von älteren Menschen wie die Akutgeriatrie. Eine wird in Bludenz, eine wird in Dornbirn errichtet werden. Auch diese Prozesse beginnen jetzt alle mit der Arbeit. Also in Summe ist diese Planung, davon bin ich zutiefst überzeugt, richtig für Vorarlberg, damit wir alle Bürgerinnen und Bürger auch in 10 und 15 Jahren noch in höchster Qualität sehr gut versorgen können.
Sie sprechen hier von 42 Projekten, der Spitalscampus hat 17 Punkte. Es ist viel zu tun und dann diskutiert man oder dann wird öffentlich, dass die KHBG am Kernöl und am Original Parmesan in der Mitarbeiterinnenkantine sparen muss. Das mutet schon irgendwie skurril an, nicht?
Also das ist völlig richtig. Wir drehen an den großen Schrauben. Das ist die Spitalsplanung. Die ist in den letzten 10 Jahren vorbereitet worden. Die läuft auch laufend. Und wir haben im letzten Jahr einen großen Schritt gesetzt. Parallel haben wir im Moment die Situation, das weiß man, wenn man täglich die Zeitung liest, dass die öffentlichen Haushalte sehr angespannt sind. Wir haben in den letzten 5 Jahren die Kosten für den Gesundheits- und Sozialbereich, die sind um 30% gestiegen. Und das macht in jedem Bereich ungefähr 100 Millionen Euro aus, was mehr an Finanzkraft zu leisten ist. Und nicht deshalb, weil wir so viele neue Leistungen gemacht haben, sondern weil die Inflation die Gehälter sehr stark nach oben entwickelt hat. Was schön ist für die Mitarbeitenden, aber man kann sich ja auch nicht viel mehr kaufen, weil eben das Geld weniger wert ist, aber man muss es zahlen. Und das bedeutet gleichzeitig, dass die Wirtschaft ist im Moment, jetzt langsam dreht sich das wieder, aber wir hatten schwierige Zeit und wir haben sehr viele Einnahmen im Gesundheitsbereich insbesondere, die gedeckelt sind, wenn die Wirtschaft nicht so gut läuft. Die Beiträge der Sozialversicherung sind an die Anzahl der Beschäftigten in Österreich gekoppelt. Wird das weniger, kommt automatisch weniger Geld in die Spitalsfinanzierung. Ein weiterer Beitrag ist die Umsatzsteuer. Wenn die Menschen in Österreich weniger kaufen, weil es härtere Zeiten, man hat nicht so viel Geld zum Ausgeben, dann kommt automatisch von dieser 20% Umsatzsteuer weniger Geld in die Spitalsfinanzierung. Also es hängt alles zusammen. Der ganze Rest, jetzt sind wir ja aber in einem glücklichen Land, das muss man wirklich sagen, wir arbeiten auf höchster Qualität und ich traue mir jetzt einmal zu sagen, niemand in den Spitälern hat eine Vorgabe erhalten, kostenmäßig eine Anwendung oder Behandlung nicht umzusetzen, weil wir da jetzt sparen müssten. Also wir arbeiten auf höchstem Niveau, wir versorgen die Menschen ganz ausgezeichnet. Und dieser Abgang, der ständig wächst, den müssen sich jetzt aber Land und Gemeinden teilen. Dass das Gemeinden sehr stark fordert, das sieht man auch derzeit an den Themen. Auch die Länder sind sehr stark gefordert, auch wir als Vorarlberg. Das heißt, wir haben auch unseren Landeskrankenhäusern einen scharfen Sparkurs verordnet. Die müssen über die Bücher. Was wir wollen, ist, dass das Geld bei den Patientinnen und Patienten ankommt, wo wir leicht sparen können. Nicht immer ist es ganz leicht, aber wo es sinnvoll ist, muss jetzt auf einen effizienten und effektiven Mitteleinsatz geachtet werden. Das Personal muss sinnvoll eingesetzt werden, dort, wo es den Patientinnen und Patienten am meisten hilft. Und wenn wir es schaffen, auch im Lebensmittelbereich Schritte zu setzen, dann ist das auch ein kleiner Beitrag. Und viele kleine Beiträge machen auch wieder etwas Großes aus. Es ist ein kleiner Beitrag, wenn man sieht, im gesamten Lebensmittelbereich sind es ungefähr 200.000 Euro, was wir in einem Jahr jetzt durch einen optimierten Einkauf einsparen können, vor allem durch einen optimierten Einkauf. Alleine eine Krebstherapie kann uns 400.000, 600.000 Euro für einen Patienten in einem Monat kosten. Und diese Zahlen steigen enorm. Und das sind unsere großen Hebel, wo wir hinschauen müssen, weil wir wollen, dass die Versorgung gesichert ist. Also ja, man kann darüber diskutieren, kann es auch ins Lächerliche ziehen. Aber in Summe, es ist wie zu Hause auch. Vieles Kleines macht eben auch was Ganzes aus. Und es ist nicht das, was uns rettet, aber es ist eben auch notwendig.
Und in der Mitarbeiterkantine wird man es wahrscheinlich überleben, dass es jetzt halt Gran Pandano gibt statt.
Ja, es trägt eher zum Amüsement bei. Es ist nicht wirklich das Thema. Also eigentlich ist uns fast ein bisschen übrig, darüber diskutieren zu müssen.
Dann lassen wir es jetzt auch damit. Frau Rüscher, Sie sind ja nicht nur für den Gesundheitsbereich zuständig, sondern für vieles mehr im Land, unter anderem für den Sozialbereich, der ja auch nicht gerade arm an Diskussionen ist momentan und arm an Sparvorgaben. Wie laufen denn derzeit die Verhandlungen zu den neuen Tarifen für den stationären Bereich?
Und die sind sehr gut gestartet, muss man sagen. Also ich glaube, nach dem letzten Jahr, wo wirklich vieles in Bewegung war, wo wir auch mit dem Gemeindeverband einen großen Prozess zum Abschluss gebracht haben, eine neue Strategie verabschiedet haben, so wollen wir arbeiten, haben wir jetzt mehr Zeit und das tut auch gut, um diese einzelnen Themen noch tiefer zu bearbeiten. Mit den Einrichtungen, mit den Gemeinden, mit den Systempartnern. Diese Arbeitsgruppen haben schon gestartet und man muss auch noch einmal das Bild korrigieren. Die Kosten, die Ausgaben, die Investitionen im Sozialbereich, die steigen und steigen und steigen. Die sind auch vom letzten Jahr auf heuer gestiegen, von 520 Millionen auf 550 Millionen. Auch dort haben wir Einnahmen. Was wir versuchen, ist, diese Finanzlast für Länder und Gemeinden stabil zu halten, obwohl wir mehr ausgeben. Wir haben deutlich mehr Geld in die Pflege und Betreuung gesteckt. Wir haben die Gehälter aller Pflegekräfte, auch im ambulanten Bereich, Hauskrankenpflege, auch in der stationären Langzeitpflege, Pflegeheime, erhöht letztes Jahr. Das muss alles jemand zahlen. Und obwohl wir so viel mehr investieren, versuchen wir mit anderen Maßnahmen, zum Beispiel gerechte Tarife, gleiche Refinanzierung für gleiche Leistungen über alle Träger, die Finanzlast wieder im Griff zu behalten. Das sind Eingriffe. Aus meiner Sicht sind sie dringend notwendig. Im Moment natürlich auch aufgrund des finanziellen Drucks, dass wir einfach nicht weiter unbeliebig steigen können. Wir sind ja aus Steuermitteln finanziert. Und wir müssen auf einen sorgsamen Umgang mit diesen Steuermitteln achten. Es ist unsere Aufgabe und Verantwortung, aber so, dass das Geld bei den Menschen ankommt und nicht zwischendurch in verschiedensten Aufgaben oder Strukturen, die wir nicht so prioritär brauchen, verschwindet.
Eine Kritik gibt es auch an den geplanten Sozialraumbüros. Eigentlich mehrere Punkte. Einer davon ist, es werden neue Strukturen geschaffen, das Gegenteil von Bürokratieabbau, was neue Kosten und neue Ressourcen allgemein benötigt, also auch Räume zum Beispiel. Und die zweite Kritik ist, dass die Anonymität nicht mehr so gewährleistet ist, als wie wenn jetzt jemand, gerade in diesem Bereich hat man ja auch viel mit Scham zu tun oder will einfach nicht, dass man vielleicht vor der Mitarbeiterin sitzt, die sonst die Nachbarin ist, im kleinen Rathaus im Bregenzer Wald, sondern doch zur IFS-Geschäftsstelle fahren muss oder fährt, da kennt man einen nicht. Wie begegnen Sie diesen zwei Punkten?
Das sind ganz wichtige Fragen, die wir uns natürlich auch stellen. Wir sind zutiefst davon überzeugt, dass es richtig ist. Wir haben im Moment ein doch eher sehr verwirrendes System. Wenn man Hilfe sucht, muss man, wenn man sich nicht wirklich gut auskennt oder jemanden fragen kann, schon mal lange suchen, bis man weiß, wohin kann ich mich jetzt wenden. Und das heißt, wir entwickeln nicht ein neues, zusätzliches System, das wir neu zusätzlich finanzieren, sondern wir haben derzeit viele, viele, viele kleine Anlaufstellen in den einzelnen Einrichtungen, Und wenn man zum Beispiel 3 Einrichtungen besucht, dann muss man 3-mal dort dieselben Fragen beantworten. Es wird 3-mal ein Clearing durchgeführt. Was genau ist deine Herausforderung? Wie genau kann man dich am besten unterstützen? Und wir merken, dass der Trend, die Tendenz schon dazu da ist, dort, wo der Klient zum ersten Mal andockt, in der Regel bleibt er bei dieser Einrichtung. Nicht immer ist es die richtige Einrichtung für ihn oder für sie. Manchmal wäre es vielleicht jemand ganz anderer. Und es liegt in der Natur der Dinge. Das heißt, ein Schritt, den wir setzen, ist, wir ziehen diese Leistungen heraus aus den Einrichtungen. Das heißt, wir bauen nichts Neues, sondern wir bauen um und bauen mit diesen Ressourcen zentrale Anlaufstellen, die einfach erreichbar sind, und zwar voraussichtlich 9 oder 10 Anlaufstellen im Land. Das heißt, wenn man Hilfe braucht, weiß man künftig, dort kann ich sicher hingehen und dort sitzt sicher jemand, der sich auskennt und mir helfen kann. Wir entwickeln jetzt aber gerade auch eine genaue Aufstellung, welche Leistungen werden denn darüber abgewickelt, oder? Wo ist es wichtig, dass wir niederschwellig bleiben, wie zum Beispiel in der Suchthilfe? Da wird es notwendig sein, dass wir niederschwellige Anlaufstellen behalten, wo man auch direkt hingehen kann. Kleine Dinge, die man schnell lösen kann, werden wir auch weiterhin so belassen. Große Dinge, wo es mehr Mittel auch braucht, mehr Personalressource, die müssen besser gesteuert werden. Also wir bauen um und die Vorgabe lautet, es muss kostenneutral sein. Wir ziehen es dort ab und bauen damit eine neue Struktur auf. Einfach, bürgernah, schnell erreichbar. Gemeinsam mit den Regionen, und ich freue mich, wir haben ja 9 Care-Regionen für Vorarlberg jetzt definiert, und von diesen 9 Regionen haben sich 5 Regionen bereit erklärt, mit uns auch dieses Planungsjahr, ähnlich wie im Spitalsbereich, zu investieren, sich Zeit zu nehmen, zu sagen, wie machen wir das genau? Und da sind viele Fragen, die wir noch nicht exakt beantworten können. Was genau passiert im Gemeindeamt, im Bürgerservice? Wann genau bin ich im Sozialraumbüro richtig? Und genau diese Schnittstellen diskutieren wir jetzt mit den Gemeinden, entwickeln das und bis Ende des Jahres können wir das auch gut beantworten. Und das Thema Scham, das ist ein Wesentliches. Wir wollen ja neben den Büros, weil es ist ja derselbe Grund, oft geht man auch nicht zu einem Träger, gerade nicht zu einem Träger, weil man keine Hilfe, oder? Man will nicht zugeben, dass man Hilfe braucht. Die Frage haben wir ja jetzt auch schon. Ich glaube, dass die Sozialraumbüros helfen. Wir achten darauf, dass man in jedem Sozialraumbüro, wo man immer hingeht in Vorarlberg, dieselbe Leistung bekommt. Das heißt, ich muss nicht in das für meine Region zuständige Sozialraumbüro gehen. Ich kann auch ans andere Ende vom Land fahren und dorthin gehen. Damit hoffe ich, das zu beantworten. Wir möchten aber auch eine Telefon-Hotline anbieten bis Ende dieser Periode. Wie die 1450 im Gesundheitsbereich soll es eine Telefonnummer geben im Sozialbereich, wo man auch geholfen werden soll. Und wir möchten auch die digitalen Angebote deutlich stärken. Also es braucht viele Bausteine und ich bin überzeugt, dass der Weg der richtige ist. Wir machen es einfacher, weniger Bürokratie, weniger Dokumentation. Der Klient muss es nicht 3-mal erklären, sondern nur 1-mal. Er kommt schneller ans Ziel. Aber ja, das braucht Kraft, das braucht Umbau, das bedeutet Veränderung. Und Veränderung ist immer auch Arbeit und der stellen wir uns gerade.
Wer wird denn diese Sozialraumbüros finanzieren und wer ist dann dafür zuständig? Landet das bei den Gemeinden?
Nein, die Sozialraumbüros werden, also die Mitarbeitenden, sind aus dem Sozialfonds finanziert, wie jetzt auch. Wir haben ja jetzt auch ganz viele Anlaufstellen, halt bei den Trägern, und die sind jetzt auch aus dem Sozialfonds finanziert. Also es ist nichts Neues, kein frisches Geld, sondern wir bauen dort um. Mir wäre wichtig, wir beginnen jetzt mit einem Bereich Betreuung und Pflege, weil da haben wir das alles schon, da gibt es schon ein eingeführtes Case- und Care-Management und das, mit dem beginnen wir jetzt in diesen Einrichtungen. Wir möchten möglichst rasch auch die Anlaufstellen für alle Familien in belasteten Situationen öffnen. Das heißt, das entwickeln wir gerade mit diesen 5 Startregionen, wie genau wir das bauen können. Und wichtig wäre mir, dass das Personal, das dort sitzt, in diesen Sozialraumbüros, auch beim Sozialfonds angestellt ist. Nicht bei einem Träger, sondern direkt beim Sozialfonds, und zwar alle gleich. Weil dann haben wir auch können wir direkt arbeiten mit diesen Mitarbeitenden. Auch das Case Management, das derzeit an vielen verschiedenen Stellen angestellt ist, möchten wir dorthin überführen für Betreuung und Pflege, weil wir auch da sehen, je nach Anstellungsträger gibt es ganz unterschiedliche Ausrichtungen. Und worauf wir sehr Sorge tragen, ist, dass wir die Ressourcen, die wir haben, dass wir die so zielgerichtet einsetzen, dass sie möglichst gut beim Bürger und bei der Bürgerin ankommen. Und das schaffen wir am ehesten, wenn wir eine klare Struktur bauen. Eine einfache, weniger Bürokratie. Wir achten bei allen drauf, was nicht notwendig ist, machen wir nicht. Wir entschlacken, wir vereinfachen. Das ist eine Grundprämisse, anders arbeiten wir gar nicht mehr.
die Zeit ist schon wesentlich vorgeschritten. Wir sind schon weit über der Zeit, aber es gibt eben viele Themen. Ich habe eine Frage noch zu diesem Thema. Sie reden immer wieder, dass Sie mit den Gemeinden verhandeln, dass Sie im Austausch sind, mhm. sei es bei den Spitälern, sei es jetzt bei den Sozialraumbüros. Mhm. Wie ist denn Ihr Verhältnis zu den Gemeinden, wenn man bedenkt, dass ja die Gemeinden jetzt, was die Sozialfondsfinanzierung betrifft, ziemlich auf Konfrontationskurs geht?
Ja. Wir haben grundsätzlich sehr gutes Verhältnis. Wir arbeiten sehr intensiv zusammen und haben gerade im letzten Jahr ja mit dem Gemeindeverband diesen Prozess zum Sozialfonds auch gemeinsam geführt. Ich verstehe den hohen Druck in den Gemeindehaushalten. Auch das Land hat einen hohen Druck. Die Diskussion, die jetzt geführt wird, würde ich sagen, ist eine Stufe über uns. Da geht es weniger ums operative Umsetzen, sondern es geht darum, wie stemmen wir überhaupt als Land und Gemeinden diese Herausforderungen in der Spitalsfinanzierung, in der Finanzierung des Sozialbereichs, aber auch in den anderen Fragen, Bildung, Elementarpädagogik, gemeinsam. Und ich bin überzeugt, das haben wir auch gestern im Landtag diskutiert, nur das Verschieben vom einen Topf in den anderen hilft uns ja nicht. Wir müssen gemeinsam dafür Sorge tragen, dass wir die Herausforderungen, die auf uns zukommen, stemmen können und dass wir aber auch auf einen effizienten Einsatz von den Mitarbeitenden und von den finanziellen Ressourcen achten. Und das ist die Balance, die können wir nur miteinander stemmen. Also wir arbeiten gut zusammen. Ich gehe davon aus, dass man im März deutliche Schritte setzen wird, um hier wieder zu einem gemeinsamen Weg zu finden. Den hat man grundsätzlich auch nie verlassen. Ich verstehe auch, wenn die Sorgen groß sind, dann steigt der Druck. Man hat viele Ideen, wie man in die Strukturen eingreifen kann, auf Gemeindeebene, auch auf Landesebene. Ich merke ja selber, wie schwer es wird, wenn man in Strukturen eingreift, wenn man Veränderungen macht. Das fordert auch Gemeinden. Es gibt andere Beispiele, man kann Kindergärten zusammenführen, Schulen zusammenführen. Wir haben Gemeinden, die 3-4 Volksschulen haben. Das ist vielleicht auch nicht mehr, auch kleine Gemeinden, nicht mehr wirklich Sinn der Sache. Und die Dinge muss man eben auch tun. Es braucht uns alle und wir müssen es gemeinsam stemmen. Und vor allem braucht man wieder eine florierende Wirtschaft, damit hoffentlich auch irgendwann diese Mittel wieder in deutlich größerer Ordnung wieder an Land und Gemeinden kommen. Aber das ganze Österreich in der Situation ist, auch ganz Europa, sieht man ja auch an den Reformprozessen, die auch auf Bundesebene laufen. Auch dort bringen wir uns ein. Und ich glaube, dass dieses Jahr auch wieder ein Jahr der Entscheidungen wird, wo man grundsätzliche Strukturen treffen wird, um diese Herausforderungen gut begegnen zu können. Wir haben nicht zu wenig Geld, wir müssen die Ausgaben besser strukturieren.
Wir haben heute nicht über die Pflegeprognose gesprochen, nicht über den niedergelassenen Bereich. Wir haben leider nicht über den Sport gesprochen, aber die Zeit lässt es leider nicht zu.
Wir kommen gerne wieder.
Herr Rode, vielen Dank für den Besuch bei uns ins Studio.
Danke für die Einladung.
Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zusehen heute. Etwas länger ist es heute gegangen, aber es war sehr interessant und wie gerade gehört, Themen gibt es genug. Wir werden sicher die nächsten Wochen weiterhin darüber berichten und darüber sprechen. Danke fürs Zusehen, einen schönen Tag, auf Wiedersehen.